Hallo, bist du bereit, das Thema zu knacken? Lerndialoge von HPA24, die es in sich haben.
Auf hpa24.de/mpv kannst du dich zu unserer kostenlosen Audioserie Mental stark durch die Prüfung anmelden. Alle 2 bis 3 Tage ein kurzer Audioimpuls mit starken inneren Coaching-Übungen. Einfach eintragen, anhören und mehr Sicherheit aufbauen. Also einfach auf hpa24.de/mpv kostenlos anmelden. Hallo zusammen, willkommen bei den Heilpraktiker-Hacks.
Hier sind wieder eure Prüfungsknacker Sarah und Lukas. Und heute widmen wir uns einem Thema, das in der Prüfung immer wieder auftaucht. Die Pathologie des Ohres.
Genau. Und ich sag euch gleich, warum das so schön ist. Es gibt eine einzige Frage, die sich wie ein roter Faden durch fast alle Ohrprüfungsfragen zieht. Und wenn ihr die beantwortet, habt ihr schon die halbe Miete.
Die Frage lautet, Innenohr oder Mittelohr? Schallempfindung oder Schallleitung?
Genau das. Deswegen fangen wir damit an, bevor wir in die einzelnen Krankheiten einsteigen. Lukas, magst du das kurz erklären?
Sehr gerne. Also, das Ohr besteht grob aus 3 Abschnitten. Äußeres Ohr, Mittelohr und Innenohr. Und je nachdem, wo eine Störung sitzt, sprechen wir von unterschiedlichen Arten von Schwerhörigkeit. Sitzt die Störung im äußeren Ohr oder im Mittelohr, dann reden wir von einer Schallleitungsschwerhörigkeit. Der Schall kommt an, aber er wird nicht richtig weitergeleitet.
Und wenn das Innenohr betroffen ist?
Dann ist es eine Schallempfindungsschwerhörigkeit. Der Schall kommt zwar an, aber die Sinneszellen im Innenohr können ihn nicht richtig verarbeiten. Das Innenohr, da sitzt das Corti-Organ, also die eigentlichen Hörsinneszellen.
Das kann ich mir gut merken. Leitung, also der Weg, den der Schall nimmt, der läuft über äußeres Ohr und Mittelohr. Und die Empfindung, also das eigentliche Hören, das passiert im Innenohr. Stell dir vor, du rufst jemanden an. Die Leitung kann schlecht sein oder das Ohr am anderen Ende hört einfach nicht richtig.
Schönes Bild. Und diese Unterscheidung ist wirklich prüfungsrelevant. Denn in den Fragen zur Otitis media, zum Hörsturz, zum Morbus Meniere, überall taucht sie auf. Merkt euch also, Mittelohr gleich Schallleitung, Innenohr gleich Schallempfindung.
Gut, dann können wir jetzt loslegen. Und wir starten mit dem Klassiker schlechthin unter den Ohrerkrankungen.
Morbus Meniere.
Genau. Und der wurde wirklich oft gefragt. 2008, 2010, 2012, 2016, 2019, 2021. Also kein Thema, das man sich leisten kann, nicht zu kennen.
Ich sag's gleich vorweg. Beim Morbus Meniere reicht eigentlich eine einzige Merkhilfe, um die meisten Prüfungsfragen zu lösen. Und die heißt SOS.
SOS. Schwindel, Ohrgeräusche, Schwerhörigkeit. Das ist die klassische Trias des Morbus Meniere.
Exakt. Und alle 3 Symptome treten meistens einseitig auf und kommen in Schüben. Das ist wichtig.
Moment, Moment. Sag das nochmal. Einseitig und in Schüben?
Genau. Einseitig bedeutet, nur ein Ohr ist betroffen. Und in Schüben bedeutet, die Beschwerden kommen attackenartig. Dann verschwinden sie wieder. Das ist kein Dauerzustand, sondern ein wiederkehrendes Muster.
Das ist eine wichtige Prüfungsinfo. Denn wenn in der Frage steht, beidseitige Hörminderung, dann ist das beim Morbus Meniere falsch.
Richtig. Und wenn Fieber oder Kopfschmerzen genannt werden, ebenfalls falsch. Und der Morbus Meniere ist auch keine Infektionskrankheit. Er hat keine Erreger. Entsprechend helfen auch keine Antibiotika.
Wo kommt er dann eigentlich her? Was steckt dahinter?
Das Innenohr ist betroffen. Und zwar durch zu viel Endolymphe. Das ist die Flüssigkeit, die im Innenohr zirkuliert und für die Reizübertragung zuständig ist. Wenn davon zu viel vorhanden ist, steigt der Druck und drückt auf die Sinneszellen. Das erklärt die Hörminderung. Und weil die Endolymphe auch in den Bogengängen sitzt, dem Gleichgewichtsorgan, erklärt sich damit auch der Drehschwindel.
Wahnsinn, das ist eigentlich sehr logisch. Zu viel Flüssigkeit, zu viel Druck, alles läuft aus dem Ruder, im wahrsten Sinne.
Und woher kommt diese überschüssige Endolymphe? Das weiß man oft nicht genau. Diskutiert werden vaskuläre und immunologische Faktoren, also Durchblutungsveränderungen oder Prozesse aus dem Immunsystem. Man spricht dann auch von einer gestörten Reabsorption der Endolymphe. Aber im Grunde ist die Ursache häufig idiopathisch, also unbekannt.
Merkt ihr also, kein Infekt, keine Bakterien, keine Antibiotika. Stattdessen Innenohr, zu viel Endolymphe, Schübe, einseitig.
Und noch ein Zusatzsymptom, das in manchen Prüfungsfragen auftaucht, der Ohrdruck, also ein unangenehmes Druckgefühl im betroffenen Ohr. Das kommt durch den erhöhten Flüssigkeitsdruck. Kein Leitsymptom, aber manchmal wird es abgefragt.
In einer Prüfungsfrage aus 2019 hieß es zum Beispiel: An welche Diagnose ist bei Übelkeit, heftigem Drehschwindel und einseitigen Ohrgeräuschen am meisten zu denken? Und natürlich ist die Antwort Morbus Meniere.
Genau, das passt perfekt zur Trias. Übelkeit und Erbrechen können beim Drehschwindel übrigens ganz typisch dazukommen.
Gut, dann weiter zum nächsten Innenohrthema, der Hörsturz.
Auch hier, Innenohr, also Schallempfindungsstörung. Das ist der erste Punkt, den wir uns merken. Der Hörsturz ist ein akuter, meist einseitiger Hörverlust. Er kommt plötzlich, oft ohne Vorwarnung.
Und er wurde in der Prüfung 2015 und 2022 abgefragt, also nicht so oft wie der Morbus Meniere.
Was sind die typischen Begleitsymptome?
Zunächst mal sehr charakteristisch, ein Druck- oder Wattegefühl im Ohr. Viele Betroffene beschreiben es, als wäre das Ohr verstopft oder wie mit Watte ausgestopft. Dazu können Ohrgeräusche auftreten, also ein Tinnitus, und manchmal auch Schwindel, weil ja das Innenohr auch das Gleichgewichtsorgan enthält.
Wichtig ist aber, keine starken Schmerzen. Das ist ein Unterschied zur Otitis media, wo der Schmerz wirklich im Vordergrund steht.
Genau. Und was die Ursache angeht, die ist beim Hörsturz meistens unklar. Diskutiert werden Durchblutungsveränderungen, Virusinfektionen, Autoimmunprozesse. Man weiß es schlicht oft nicht.
Und wie behandelt man ihn? Mit Glykokortisonen, also Cortison. Das ist die Standardtherapie. Und es gibt Hoffnung. Eine partielle oder sogar vollständige Rückbildung ist möglich. Manchmal sogar spontan ohne Therapie.
Also, eine spontane Remission ist möglich. Das ist auch prüfungsrelevant. Denn in einer Prüfungsfrage aus 2022 war die Aussage, eine spontane Rückbildung der Beschwerden ist sehr selten, als falsch zu erkennen.
Merkt ihr also, Hörsturz, Innenohr, Schallempfindung, akut, einseitig, Wattegefühl, Tinnitus möglich, Cortison, Rückbildung möglich. Allerdings bleiben bei fast der Hälfte der Betroffenen auch Hörschäden zurück.
Und was ihn vom Morbus Meniere unterscheidet? Beim Hörsturz gibt es nicht den typischen Drehschwindel als Leitsymptom und keine Schübe. Es ist ein einmaliges, akutes Ereignis und der Schwindel ist eher allgemein.
Sehr gute Zusammenfassung. Dann gehen wir jetzt ins Mittelohr.
Otitis media, die Mittelohrentzündung. Eine der häufigsten Ohrerkrankungen überhaupt, besonders bei Kindern.
Genau. Und hier ist alles anders als beim Innenohr. Jetzt haben wir Schmerzen, Fieber und das Trommelfell ist betroffen.
Die klassischen Leitsymptome Fieber, heftige Ohrenschmerzen und wenn man mit dem Otoskop hineinschaut, also bei der Ohrspiegelung, dann sieht man ein gerötetes, nach außen gewölbtes Trommelfell.
Gewölbt, nicht eingezogen, das ist wichtig. Im Mittelohr entsteht durch die Entzündung Druck, Schwellung, Flüssigkeitsansammlung. Und das drückt das Trommelfell von innen nach außen. Das ist Entzündung. Rötung, Schwellung, Wärme, Schmerz, Funktionsentspeiderung.
Das kann ich mir gut merken. Entzündung bedeutet immer Schwellung, Rötung, Wärme. Und diese Schwellung drückt das Trommelfell nach außen und zieht es nicht nach innen.
Und was passiert, wenn das Trommelfell spontan perforiert, also wenn es durch den Druck reißt?
Dann fließt der Druck ab und der Schmerz lässt nach. Das ist sogar therapeutisch nutzbar, denn manchmal sticht man das Trommelfell gezielt an, um den Druck zu entlasten.
Genau. In einer Prüfungsfrage aus 2010 und identisch noch einmal 2023 hieß es, die Schmerzen lassen bei einer Spontanruptur des Trommelfells Rast nach. Das ist richtig.
Jetzt eine spannende Sache, die für Kinder besonders wichtig ist. Warum bekommen kleine Kinder so häufig Mittelohrentzündungen?
Gute Frage. Das liegt an der eustachischen Röhre. Das ist die Verbindung zwischen Mittelohr und Nasenrachenraum. Bei Kindern ist diese Röhre noch kürzer als bei Erwachsenen. Erreger können also leichter aufsteigen.
Und außerdem schwellen bei Kindern die Rachenmandeln bei Infekten gerne an. Und wenn sie anschwellen, können sie die eustachische Röhre abdrücken. Dann staut sich Sekret im Mittelohr und es kann sich entzünden.
Das erklärt, warum Mittelohrentzündungen eine klassische Kinderkrankheitskomplikation sind. In den Prüfungen wurde das immer wieder abgefragt. Otitis media als Komplikation bei Masern, Köchhusten, Windpocken. Merkt euch diese Kombination.
Und noch eine Besonderheit bei Säuglingen und Kleinkindern. Die Symptome können ganz untypisch sein. Statt Ohrenschmerzen können Bauchschmerzen, Erbrechen oder einfach Unruhe und Irritabilität auftreten.
Das ist prüfungsrelevant. In einer Prüfungsfrage aus 2015 und dann nochmal 2023 war genau das abgefragt. Bei einer akuten Mittelohrentzündung im Säuglings- und Kleinkindalter können auch uncharakteristische Beschwerden wie Dyspepsie mit Erbrechen, Bauchschmerzen und Unruhe bestehen. Richtig.
Das liegt daran, dass kleine Kinder ihre Symptome noch nicht lokalisieren können und das Nervensystem des kleinen Körpers reagiert ganzheitlich.
Wichtig für euch in der Prüfung. Wenn ihr hört oder lest, dass kleine Kinder mit unspezifischen Beschwerden kommen, denkt auch ans Ohr.
Dann kommen wir zu den Komplikationen der Otitis media. Und da gibt es eine, die besonders wichtig ist.
Die Mastoiditis. Das ist die häufigste Komplikation einer akuten Mittelohrentzündung. Das Mastoid ist der Knochen hinter dem Ohr und er ist voller kleiner Lufträume, die alle mit Schleimhaut ausgekleidet sind. Diese Hohlräume stehen direkt mit dem Mittelohr in Verbindung. Entzündungserreger können also leicht übergreifen.
Und wie erkennt man eine Mastoiditis?
An zwei typischen Zeichen: Druckschmerz hinter dem Ohr und abstehende Ohren. Das Ohr wird durch die Schwellung des Warzenfortsatzes nach vorne gedrückt, sodass es wirklich absteht. Das ist dann das klassische Bild.
Das ist auch eine Prüfungsfrage aus 2015. Eine Schwellung und Druckschmerz hinter dem Ohr mit abstehenden Ohren sind ein Hinweis auf eine Mastoiditis. Richtig.
Mein Tipp für euch: Unterscheidet das von Mumps. Bei Mumps schwillt die Ohrspeicheldrüse an, die sitzt vor dem Ohr. Und das hebt nur das Ohrläppchen ab. Bei der Mastoiditis dagegen hebt sich das ganze Ohr. Das sind zwei verschiedene Bilder.
Das klingt jetzt alles nicht so schlimm. Warum ist die Mastoiditis trotzdem sehr ernst zu nehmen?
Weil der Weg von dort zur Hirnhaut nicht weit ist. Komplikationen können eine Meningitis, sogar ein Hirnabszess sein. Deshalb bei akuter Mastoiditis sofort Antibiotika. Keine Wattebäuschlein, keine Zwiebelsäckchen. Das ist hier fehl am Platz. Der Prüfer will sehen, dass wir das ernst nehmen.
Gut, dann noch kurz eine Sonderform der Mittelohrentzündung, das Cholesteatom.
Das klingt dramatischer, als es ist. Aber es wurde tatsächlich 2018 und 2023 gefragt, also zweimal in der Prüfung. Merkt euch, ein Cholesteatom ist im Kern eine chronische Mittelohrentzündung. Kein Tumor, keine Geschwulst, keine bösartige Erkrankung.
Und was macht es besonders?
Durch den fortgesetzten chronischen Entzündungsreiz kann es zu einem Knochenabbau kommen. Das ist die eigentliche Gefahr. Keine Behandlung mit lauwarmen Spülungen, denn das ist kein Ohrenschmalzpropf. Es handelt sich um eine Entzündung, die behandelt werden muss.
Also, Cholesteatom, chronische Otitis media, Knochenabbau möglich. Das reicht für die Prüfung.
Genau. Dann kommen wir noch kurz zur Otitis externa, der Entzündung des äußeren Gehörgangs.
Das ist eine Prüfungsfrage aus 2024. Hier geht es ums äußere Ohr, nicht ums Mittelohr. Und das merkt man schon am Leitsymptom, der Tragus-Druckschmerz.
Der Tragus ist das kleine Knorpelstück, das den Gehörgang von vorne abdeckt. Wenn man darauf drückt und es schmerzt, deutet das auf eine Otitis externa hin.
Und woher kommt sie? Häufig nach Wasserexposition, also nach dem Schwimmen oder Baden. Deshalb heißt sie umgangssprachlich auch Schwimmerohr. Das Wasser im Gehörgang erweicht die Haut und Keime haben leichtes Spiel.
Wichtig zu wissen: Wattestäbchen zur Reinigung sind keine Prophylaxe. Im Gegenteil, sie können die Haut im Gehörgang verletzen und so das Risiko für eine Otitis externa sogar erhöhen. Das war genau so in der Prüfungsfrage formuliert. Die tägliche Reinigung mit Wattestäbchen wird als Prophylaxe empfohlen. Das ist falsch.
Das kann ich mir gut merken. Ohren sind selbstreinigend. Wattestäbchen rein, das macht man nicht.
Und noch eine wichtige Abgrenzung für die Prüfung. Bei der Otitis externa hört man manchmal, das Cholesteatom sei eine mögliche Folge. Das stimmt aber nicht. Die Prüfungsfrage hat genau diese Aussage als falsch markiert. Das Cholesteatom ist eine Komplikation der Otitis media, also des Mittelohrs, nicht des äußeren Gehörgangs.
Super, das haben wir gut auseinandergehalten. Und dann gibt es noch ein Thema, das bei fast allen Ohrerkrankungen auftaucht. Fast wie ein alter Bekannter.
Der Tinnitus.
Genau, Ohrgeräusche. Und das Schöne ist, der Tinnitus ist meistens kein eigenständiges Leitsymptom einer bestimmten Erkrankung, sondern ein Begleitsymptom, das bei fast allen Ohrpathologien auftreten kann. Beim Morbus Meniere haben wir ihn als Teil der Trias, beim Hörsturz als Begleiter. Bei der Otitis media kann er vorkommen.
Merkt ihr also, wenn in einer Prüfungsfrage Ohrgeräusche als mögliches Symptom genannt werden, kommen dafür viele verschiedene Erkrankungen in Frage.
Und was sind die häufigsten Ursachen für einen isolierten Tinnitus?
Meistens idiopathisch, also unbekannt. Gerade für den subjektiven Tinnitus. Bekannte Auslöser für objektive Hörgeräusche sind Durchblutungsstörungen, und zwar in beide Richtungen. Hypertonie genauso wie Hypotonie und auch Anämie. Das erklärt sich so: Bei Anämie wird das Blut schneller durch den Körper gepumpt, Tachykardie, schnellerer Fluss, und das kann Geräusche im Ohr erzeugen.
Also Durchblutungsstörungen allgemein können Tinnitus machen. Auch Hirntumoren wurden in Prüfungsfragen genannt. Da entstehen die Geräusche dann eher zentral, im Gehirn selbst. Das sind dann wieder subjektive Geräusche.
Also objektive Geräusche bedeutet, dass auch ein Untersucher das Geräusch hören könnte, zum Beispiel bei Gefäßgeräuschen. Subjektiv bedeutet, nur der Betroffene hört es.
Ja, genau so ist es. Und auch der Verlauf kann sehr unterschiedlich sein. Akut, superakut oder chronisch. Der chronische Tinnitus ist das, was wirklich belastend werden kann. Er kann die Lebensqualität erheblich einschränken. Das sollten wir wissen und ernst nehmen. Wenn die Ohrgeräusche länger als 3 Monate anhalten, sprechen wir von einem chronischen Verlauf.
Therapie, wenn möglich kausal, also die Ursache behandeln. Wenn keine Ursache gefunden wird, Verhaltenstherapie, um mit dem Tinnitus umgehen zu lernen.
Also nochmal zum Mitschreiben, bevor wir zum Abschluss kommen. Wir haben heute folgende Erkrankungen besprochen: Morbus Meniere, Innenohr, Schallempfindung, Trias SOS, Schübe, einseitig. Hörsturz, Innenohr, Schallempfindung, akut, einseitig, Wattegefühl, Cortison, Remission möglich. Otitis media, Mittelohr, Schallleitung, Fieber, Ohrenschmerzen, vorgewölbtes Trommelfell, Kinder häufig betroffen, Mastoiditis als häufigste Komplikation. Cholesteatom, Sonderform der chronischen Otitis media, Knochenabbau. Otitis externa, äußeres Ohr, Tragusdruckschmerz, Schwimmerinnenohr, keine Wattestäbchen. Und Tinnitus als Querschnittsthema.
Und den roten Faden nicht vergessen. Schallleitung bei Problemen im äußeren Ohr oder Mittelohr. Schallempfindung bei Problemen im Innenohr. Wer das sicher hat, kann sehr viele Prüfungsfragen allein damit lösen oder zumindest Antworten ausschließen.
Übrigens, wenn euch dieses Thema noch nicht ganz sitzt oder ihr generell merkt, dass ihr bei den Ohrerkrankungen oder anderen Bereichen noch Lücken habt, Stefan Barris von Heilpraktiker Ausbildung 24 bietet dazu tolle Videotrainings an. Die gehen wirklich in die Tiefe und erklären das auf eine Art, die dir viele Aha-Momente bringt und den Stoff so durch echtes Verstehen richtig festigt. Gerade wenn die Prüfung näher rückt, kann sowas Gold wert sein.
Ja, die Kombination aus solchen Folgen hier zum Überblick und den Videotrainings für die Vertiefung, das hat sich wirklich bewährt. Also schaut mal unter Heilpraktikerausbildung 24.
In diesem Sinne, viel Erfolg beim Lernen, ihr Lieben. Wiederholt die Trias des Morbus Meniere, denkt an Schallleitung und Schallempfindung und macht euch Lernkärtchen, wenn euch ein Thema noch nicht sitzt.
Ciao,
bis bald.
Und denkt dran, hpa24.de/mpv. Mehr innere Sicherheit und Stabilität in der Prüfung kann dein Gamechanger sein. Auf hpa24.de/mpv einfach kostenlos eintragen und alle 2 bis 3 Tage einen kurzen mentalen Audioimpuls erhalten.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl uns bitte weiter. Und für dein Lernen wünschen wir dir viel Erfolg. Dein Stefan Barres von Heilpraktiker Ausbildung 24.